Liebe Hörerin, lieber Hörer, Annalea, unsere Jüngste, hat zurzeit eine Vorliebe für das Märchen vom Wolf und den sieben Geißlein. Vermutlich beschäftigt sie die monströse Vorstellung vom Gefressenwerden. Dass einer an die Türe klopft, sich verstellt und wenn er hereingelassen wird, alle, ja fast alle, verschlingt, macht Angst. Das Märchen hilft, die Angst zu verarbeiten. Auf jeden Fall spielt Annalea die Geschichte gerne nach. Ich bin natürlich der Wolf und sie will das Geißlein sein, das noch einmal davonkommt. Warum ich Ihnen das erzähle? Ich will es Ihnen noch nicht verraten, nur so viel. Das Märchen hat mir geholfen, eine Aufforderung besser zu verstehen, der ich bei der Bibellektüre dauernd begegne. Lob Gott! Singt ihm neue Lieder, dankt und jubelt, preist seinen Namen. So heißt es. Aber warum braucht Gott diese Anerkennung? Und weshalb soll ich mich freuen und jubeln? Das Märchen hat mir auf die Sprünge geholfen und das kam so. Wir spielten also die Geschichte am Frühstückstisch. Sechs Bissen vom Gomfibrot, das sind die Geißlein, und ich alias Wolf gebe mich dem Verdauungsschläfchen hin. Jetzt schneidet Mama Geiß mir den Bauch auf und ich bekomme die wohlverdienten Steine in den Ranzen. Durstig wie ich bin, trinke ich meinen Milchkaffee und purzle vom Stuhl in den imaginären Brunnen. Annalea und ihre Schwester Florina singen, schreien und jubeln, der Wolf ist tot, der Wolf ist tot. Und in diesem Moment hatte ich meine Erleuchtung. Das passiert hin und wieder sogar Theologen. Das Märchen ist eine verkappte Ostergeschichte. Der Wolf ist tot. Es hat den bösen Feind erwischt und die Toten sind wieder auferstanden, herausgehüpft aus dem Ranzen des Bösen. Sie leben, jubeln und verspotten den getöteten Tod. Welch ein Triumph! In der biblischen Version hört es sich so an. Verschlungen ist der Tod in den Sieg des Lebens. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? So reden Sieger mit Besiegten. Tod, wo ist dein Sieg? Eine rhetorische Frage, denn der Feind ist überwunden, mit Stumpf und Stiel verschlungen, das Leben hat gesiegt. Haben Sie das Zitat erkannt? Es stammt aus dem Auferstehungskapitel im ersten Brief an die Korinther, den Paulus vermutlich zwischen Ostern und Pfingsten im Jahr 54 nach Christus geschrieben hat. Im Schlussabschnitt geht der Apostel auf einige Skeptiker in der Gemeinde ein. Sie äußerten Zweifel daran, dass Tote auferstehen. Sie hören jetzt ein paar ausgewählte Verse aus der längeren Abhandlung, damit Sie den Zusammenhang haben. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie können einige unter euch sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt leer. So ist auch euer Glaube leer. Aber nun wird einer sagen, wie werden denn die Toten auferweckt? In was für einem Leib werden sie kommen? Du Tor, was du säst, wird nicht zum Leben erweckt, wenn es nicht stirbt. Und was säst du? Nicht den zukünftigen Leib säst du, sondern ein nacktes Korn, ein Weizenkorn etwa oder ein anderes Korn. Gesät wird in Vergänglichkeit, auferweckt wird in Unvergänglichkeit. Gesät wird in Niedrigkeit, auferweckt wird in Herrlichkeit. Gesät wird in Schwachheit, auferweckt wird in Kraft. Gesät wird ein natürlicher Leib, auferweckt wird ein geistlicher Leib. Wenn aber mit Unvergänglichkeit bekleidet wird, was jetzt vergänglich ist, und mit Unsterblichkeit, was jetzt sterblich ist, dann wird geschehen, was geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Tod und Auferstehung, das sind zwei schwere theologische Brocken. Aber im Kern geht es um etwas, das schon ein dreijähriges Kind empfinden kann, um die Angst vor der Vernichtung und die Hoffnung auf Befreiung. Es geht um etwas ganz und gar Monströses, darum, dass wir sterben müssen, und um etwas Fantastisches, darum, dass in einer eigenartigen Umkehrung nicht wir, sondern der Tod verschlungen wird. Der Tod stirbt, der Wolf ist tot. Wie im Märchen? Der Apostel versichert seinen Lesern und uns, nein, es ist wahrhaftig so. Ich bin dem Auferstandenen begegnet, ich kann es bezeugen, es hat mein Leben umgekrempelt. Und wenn jemand von euch daran zweifelt, dass die Toten auferstehen, dann glaubt er nicht, dass Gott den Gekreuzigten von den Toten auferweckt hat. Dann zweifelt er aber an meinem Zeugnis und dem, was alle anderen bezeugen, die dem Auferstandenen begegnet sind. Dann wären wir Lügner, unsere Predigt leeres Gerede, ihr aber wärt hoffnungslose Phantasten und euer Glaube wäre nichts und nichtig. Für Paulus ist die Hoffnung auf die Auferstehung der Toten weder eine schöne Fabel noch Gegenstand philosophischer Spekulation. Sie ist der wahre Grund für unseren Jubel. Am Ostermorgen hat sich das Blatt gewendet, wir sind dem Tod nicht mehr auf Gedeih und Verderben ausgeliefert. Paulus glaubt das. Und wir? Um zur österlichen Gewissheit zu gelangen, müssen wir einige Widerstände überwinden. Um von Herzen in den Jubel einstimmen zu können, uns durch allerhand Zweifel hindurcharbeiten. Und Hand aufs Herz, es gelingt uns nicht immer. Manchmal bleiben wir stecken und denken, ja, was bringt uns denn hier und jetzt in diesem Leben die Hoffnung auf Auferstehung? Auf diese Frage geht Paulus nicht direkt ein. Aber vielleicht erschließt es sich in der Art und Weise, wie er den Skeptikern damals antwortet. Auf den ersten Blick hört sich das sehr grob an. Ihr fragt, was sollen wir uns denn die Auferstehung der Toten vorstellen? Und ich sage, eure Frage entlarvt euch als Toren. Alles, was gesät, gezeugt und geboren ist, muss sterben. Das ist letztlich ein unerträglicher Gedanke. Im Alltag verdrängen wir ihn mehr oder weniger erfolgreich. Vielleicht weichen wir aus oder verleugnen wir auch die Macht des Todes. Märchen und Mythen helfen uns dabei. Aber das Faktum bleibt, dass wir sterben müssen, daran ändern wir nichts. Nun hilft es uns wenig, wenn wir die Endgültigkeit der leiblichen Existenz einsehen. Im Gegenteil, die Frage der Korinther, wie soll denn das zugehen, stellt sich ja noch radikaler. Und das ist auch die Absicht des Paulus. Ihm liegt daran zu zeigen, was Auferstehung nicht ist. Es ist kein Remake oder eine ultimative Reparatur. Es geht nicht um Wiederherstellung. Der Jubel bezieht sich auf eine Neuschöpfung, auf eine uns noch unbekannte und jetzt noch unsichtbare Form der leiblichen Existenz, für die wir keine Bilder haben. Denn diese Existenz ist geistlich und herrlich. Das ist wahrhaftig schwer zu verstehen, damals wie heute. Wie sollten wir auch? Wir können uns diese ganz andere geistliche Leibexistenz nicht vorstellen, weil sie unsere Vorstellungskraft sprengt. Und genauso unvorstellbar ist der damit verbundene Gedanke des Gerichts, dass es irgendwann gut kommt, die Krummen aufgerichtet und die Verbrecher gestraft werden. Auch da fragt man doch zurück, wie soll das zugehen? Und der Verdacht liegt nahe. Es könnte ja Wunschdenken sein. Dann wäre der christliche Glaube aus demselben Stoff gestrickt wie Märchen und Fabeln. Es gibt Christenmenschen, die mit einer solchen Vorstellung leben und glauben können. Ich kann es nicht. Wenn es auf das hinauslaufen würde, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, ist unser Glaube leer. Aber ich habe Ihnen kein schlagendes Argument zu bieten, warum Sie heute, am 13. April 2008, am Sonntag Jubilate, allen Grund haben, Gott zu vertrauen und erst recht Grund, ihn zu loben. Ich habe keinen Beweis, warum es klug sein soll, den Mund so voll zu nehmen. Ich kann nur darauf hinweisen, dass es den anderen Religionen, den Atheisten und Reinkarnisten oder denen, die vom medizinischen Fortschritt Wunder erwarten, nicht besser geht. Es üben sich alle im Wunschdenken. Aber der Glauben, der seit Ostern jubelt, übt noch etwas anderes. Er übt das Gottvertrauen aufgrund einer Geschichte, die bezeugt ist. Und diese Geschichte will uns anstiften, hier und jetzt gegen die Mächte des Todes zu protestieren. Sie macht uns Mut, wieder aufzustehen, wenn die Resignation uns krümmen will. Und sie bewegt uns, die Hoffnung nicht fahren zu lassen, wenn die Tagesschau eine Welt vor Augen führt, die aus den Fugen gerät. Und der Glaube an die Auferstehung bereitet uns auf den Tag vor, an dem uns die Ärzte aufgeben müssen. Wie ein Kind darf ich es glauben, dass mein Tod schon hinter mir liegt und das ewige Leben angefangen hat. Der Wolf ist tot. Das glaube ich nicht wider alle Vernunft, sondern trotz meinen Verkrümmungen und Verwundungen, trotz meinen Übertretungen und Überdrehtheiten, trotz meinen Verbohrtheiten und Versäumnissen, denn wer will mich verdammen? Christus, der gestorben ist und auferweckt, tritt ja für mich ein. So bin ich gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur uns scheiden mag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.